Über die geplante Schuldenorgie der deutschen Regierung, neue Steuern und über die Lage bei Edelmetallen sprechen wir heute mit Dr. Eike Hamer von Valtier. Er ist unter anderem Vorstand des Mittelstandinstituts Niedersachsen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Hamer. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Herzlich gerne. Herzlichen Dank.
Die BRD galt ja eigentlich immer als eines der reichsten Länder der Welt, nicht allerdings, was das durchschnittliche Haushaltseinkommen betrifft. Hier lag ja Deutschland schon immer zurück und wurde laut UBS Wealth Report nun sogar von Griechenland überholt. Das ist natürlich mal eine Hausnummer, ja, wo wir vor Jahren schon immer gesagt haben, naja, wenn man von Griechenland überholt wird, dann muss schon einiges im Argen sein. Wie ist denn das möglich, Herr Dr. Hamer?
Nun, das ist so möglich, indem man über Jahrzehnte hinweg Vermögen aus Deutschland rausschaufelt über die EU oder andere Transfermechanismen und in Deutschland für alles Mögliche zahlen soll. Wir haben sämtliche Schuldenorgien der sogenannten Partner, europäischen Partner, wurde eigentlich immer auf deutsche Kosten überwiegend gelöst. Und wir haben dann natürlich eine Situation, wir sind wohl beigemerkt bei dem Medianvermögen im untersten Drittel Europas, das heißt selbst Bulgarien oder sonst was sind in unserer Liga in Europa von dem Medianvermögen her gesehen. Und das passiert eben so, dass man den Mittelstand eben mit einer Politik überzieht, die von Hass und Missgunst und Benachteiligung nur so geprägt ist. Und das führt eben dazu, dass der Mittelstand eben folgerichtig dann keine Lust mehr hat, sich auf diese Weise härter ausplündern zu lassen für Leistung als irgendwo anders auf der Welt und dann eben auch abzieht. Gleichzeitig hat man eine Immigrationspolitik gefahren, die den Leistungsverweigerern hier paradiesische Verhältnisse bereitet, während all diejenigen, die leisten wollen, sich das dann noch ein zweites Mal überlegen, wenn sie deutschen Boden erreichen. Denn sie werden für Leistungsverweigerung besser belohnt als irgendwo anders auf der Welt und für Leistung härter bestraft als irgendwo anders für die Welt. Und dann ist für die Leute eben völlig klar, dass sie sagen, dann werde ich eben das Angebot annehmen und Leistungsverweigerung betreiben, mich in eine soziale Hängematte legen, die mir zum Teil ein Gehalt besorgt, das nicht einmal die Leitenden oder die Reichen in Deutschland generieren können, nämlich ein Äquivalenzeinkommen von etwa 70.000, 80.000 Euro, was mit mehreren Kindern in Deutschland über Sozialhilfe durchaus möglich ist oder Bürgergeld, wie man das heute so schön sagt. Und das führt eben dann dazu, dass das Geld mit en masse rausgeschaufelt wird. Wir haben über 30 Milliarden pro Jahr, die die sogenannten Gäste, die hier angeblich wegen einer Flucht, das heißt wegen unmenschlichen Verhältnissen zu Hause, trotzdem aber 30 Milliarden pro Jahr nach Hause schicken an Sozialhilfe und Gelder, die sie hier einsammeln. Und insofern kommt das dann eben so, wenn dieses Land ausgeplündert wird und dazu eben dann nicht viel dazu kommt, dann sinken wir eben, steigen wir eben ab. Und das Resultat sieht man jetzt bereits.
Ausgeplündert ist sicherlich das richtige treffende Wort dafür. Blicken wir mal in die Automobilwirtschaft, Herr Dr. Hamer. Obwohl ja viele lange davor gewarnt hatten, hat die Nachricht von Massenentlassungen und Werksschließungen bei VW doch viele stark geschockt. Glauben Sie, dass die Menschen in Deutschland der Ernst der Lage nun bewusst wird?
Nun, das glaube ich noch nicht, weil es immer noch viele Leute gibt, die sich von den beiden Propagandasendern des Staates einlullen lassen und zum Teil eben Fake News sich auftischen lassen, wo drin eben das Resultat ist, dass eigentlich alles in Ordnung sei, dass alles nicht so schlimm sei und alles schon wieder in Ordnung ginge. Und die Leute haben das dummerweise eben geglaubt. Sie haben deswegen gesagt, naja, die machen das schon, die kriegen das schon hin. Das sind ja nette Leute und der Herr Merz als ehemaliger BlackRock-Mitarbeiter hat schon Ahnung von Wirtschaft, das kriegen die schon alles hin. Nein, das Problem ist, dass möglicherweise der ein oder andere politische Funktionär eben böswillig ist und sie tatsächlich absichtlich aufs Glatteis geführt hat. Und dadurch haben wir jetzt eine Situation, wie sie eben ist. VW baut ab. Nun muss man dazu sagen, bei VW war das ja abschätzbar. Denn zunächst hat die US-Regierung ja zwei Kommissare in den VW-Aufsichtsrat reingeschossen, die ausschauen sollten, wie man dieses Unternehmen eben kaputt machen kann. Und die Folge war dann, dass das Land Niedersachsen eine ausgemachte Autohasserin in den Aufsichtsrat entsandt hat als größter Aktionär oder wichtigster Aktionär dieses VW. Und der Rest ist eben dann einfach nur eine Folge von dem, was dort gemeinschaftlich eben sabotiert worden ist. Man hat VW gezwungen, in eine Elektromobilität zu gehen, wo sie überhaupt keine Expertise haben, wo China und die USA Generationen an Forschung voraus sind, wo weil ein E-Auto letztlich nichts anderes als ein rollender Computer ist und wir eben in der Computertechnologie seit Niemann-Nixdorf und der Laden eben verkauft wurde, eigentlich nichts mehr aufzubieten haben und die Automobilindustrie aber auch in dem Bereich nie die Expertise in dem Umfeld hatte. Wenn man sich überlegt, wo man investiert hat, dann waren das in Antriebstechnologie, da waren wir führend. Und das wurde von der Politik eben dann absichtlich sabotiert, also verboten, also abgeschaltet, der sogenannte Verbrennerverbot. Und das Resultat ist eben jetzt das, was ist, dass das jetzt viele schockiert. Das schockiert mich wiederum, weil ich nicht gedacht hätte, dass Menschen, die ja ein Wahlrecht haben, die ja genauso entscheiden wollen, dass so viele Leute sich offenbar nicht ordentlich informieren, wie zum Beispiel bei Auf 1, wo man die richtigen Informationen oder wahrheitsgetreue, möglichst wahrheitsgetreue Informationen bekommt, sondern eben sich mit Fake News eben zufrieden geben. Das schockiert mich wiederum. Aber die Folge ist jetzt, dass diese Leute das jetzt schmerzhaft lernen müssen. Denn wer überrascht wird von einer Situation, empfindet diese in der Regel härter und kann sich eben vorher nicht richtig drauf einstellen als diejenigen, die sich eben ordentlich informieren, wie zum Beispiel bei Auf 1 und dann eben ein bisschen besser wissen, was auf einen zukommt und man dann eben besser sich drauf einstellen kann. Ich vergleiche das immer, wenn man weiß, dass es gleich regnen wird, dann zieht man eben entsprechende Regenkleidung an. Dann ist das Wetter zwar immer noch nicht toll, aber man wird nicht so ganz hart davon betroffen, als wenn man dann eben im Seidenkostümchen da auf die Straße geht.
Ja, und wie Sie es gerade richtig gesagt haben, Informationen sind eben das halbe Leben und man muss eben auch wissen, wo man die richtigen Informationen bekommt in der heutigen Zeit. Ja. Kommen wir mal zur Ausgabenpolitik der deutschen Regierung. Die Bundesregierung hat ja gerade den Bundeshaushalt für 2027 vorgestellt. Er sieht unter anderem eine Neuverschuldung in Höhe von mehr als 200 Milliarden Euro vor. Der Großteil davon soll die Bundeswehr erhalten. Diese plant laut Handelsblatt unter anderem eine Weltallflotte mit bis zu 1200 Satelliten. Wird hier jetzt deutsches Steuergeld praktisch zum Mond geschossen? Kann man das so formulieren?
Ja, es wird überall hingeschossen, auch zum Mond, aber eben nicht dort, wo es den Bundesbürgern eben nützt. Wenn man sich mal anschaut, dass die Bundeswehr ja schon ein Wehretat oder Gelder bekommen hat von etwa geplanten 500 Milliarden Euro, wovon die Bundeswehr es ablehnt, mitzuteilen, wofür das überhaupt verwendet worden ist, wo die Bundesregierung es ablehnt und nicht kann, zu sagen, wohin dieses Geld überhaupt geflossen ist. Und jetzt weitere Gelder in diesen Größenordnungen dahin zu karren, während man gleichzeitig wegen 900 Millionen, also nicht Milliarden, sondern 900 Millionen Euro die deutsche Landwirtschaft gefährdet, indem man ihnen einen Dieselabgabe aufbürdet, was sie vorher nicht hatten. Sie waren von der Dieselsteuer befreit, weil sie ja die Wege gar nicht so benutzen, denn die Maschinen arbeiten auf den Feldern und nicht auf den Straßen. Und bei diesen Größenordnungen gleichzeitig, dass man das Gesundheitssystem vor die Hunde geht, lässt, dass man gleichzeitig auch Straßen und sonst was hier verrotten lässt, während man hier tatsächlich für Krieg das Geld ausgibt, der also nur Zerstörung ist, ist eigentlich schon absurd. Aber noch absurder ist, dass man dies für eine angebliche Satellitenflotte ausgeben soll. Was soll denn dabei rauskommen? Sollte die Bundeswehr eine Angriffssatellitenflotte investieren, bedeutet das, dass sie also sozusagen andere Länder im All angreifen möchte, würde bedeuten, dass diese Länder, wenn es zufällig dann eben amerikanische oder russische Satelliten trifft, dass die in kürzester Zeit die Bundesrepublik nuklear von der Bildfläche verschwinden lassen. Will man das? Das zweite ist, dass wir überhaupt gar keine technologischen Fähigkeiten haben, im All irgendwo Satelliten hochzuschießen, die irgendwie großartig was bringen sollen. Denn die Russen haben den technologischen Sprung geschafft mit sogenannten Terminator-Satelliten, die nachgetankt werden können. Das heißt, die können diese Satelliten innerhalb weniger Wochen können sie komplett vom All wegschießen, das heißt runterholen. Also dort etwas reinzuschießen ist völliger Irrsinn. Und das dritte Punkt ist, wir haben ja eigentlich, außer dieser Ariane-Space, haben wir eigentlich ja gar keine ausreichende Technologie, die Satelliten nach oben zu bringen. Wollen wir die dann bei den Russen einkaufen, dass die uns die Satelliten hochschicken? Oder wollen wir das bei den Amerikanern, bei Herrn Musk einkaufen, der dann zufällig die Satelliten abstürzen lässt, weil es bei seinen eigenen Satelliten so ein bisschen ins Gehege kommt? Das ist alles so absurd. Das ist so eine, ja, man in anderen Ländern könnte man fast vermuten, dass solches Verhalten strafrechtlich verfolgt wird.
Wo Sie gerade bei anderen Ländern sind, schauen wir doch mal nach Frankreich oder Italien. Die können sich ja immer schwerer finanzieren, da sie kaum noch Abnehmer für ihre Schuldtitel finden. Greifen Ihnen Berlin mit deutschen Steuergeldern bzw. die EZB längst heimlich unter die Arme, was wir alle gar nicht wissen? Wie schätzen Sie das ein?
Da gehe ich fest von aus. Alleine davon, dass man die sogenannten Kapitalmarkt-Beruhigungsmaßnahmen von der EZB macht. Das heißt, dass man über Zweitparteien, also über Fonds, die man nicht direkt berichten muss, über irgendwelche Töpfe, über die man nicht direkt berichten muss, Anleihen aufkauft und damit die Zinssätze irgendwo unten hält, aber zusätzlich ist das im Grunde ja dann eine indirekte Staatsfinanzierung über die Druckerpresse. Und das bezahlt natürlich das Land, was noch so ein bisschen Substanz irgendwie beisteuert. Frankreich ist total pleite, Italien, Spanien im Grunde auch. Und dass die hier von der EZB quersubventioniert werden, davon gehe ich eigentlich fest aus. Das entnimmt man eigentlich auch den Aussagen von Frau Lagarde, die ja ohnehin so ein gewisses gespaltenes Verhältnis mit dem Recht hat. Denn sie wurde ja seinerzeit wegen Bilanzbetrugs ja angeklagt. Und meines Wissens auch kam es da auch zu einer Verurteilung, dass diese Frau jetzt sich sozusagen das Mandat der EZB etwas ausdehnt, das ist für mich wenig unwahrscheinlich. Also das ist nachvollziehbar, ja. Mhm.
Ursula von der Leyen sprach ja zuletzt von einer Wohnraumkrise in der EU, die hauptsächlich durch deutsches Steuergeld behoben werden soll. Inwieweit haben nun Brüssel und Berlin diese Krise überhaupt erst verursacht? Das muss man ja auch mal bei der Wurzel packen, oder?
Sie haben sie ausschließlich verursacht. Aus zwei Gründen. Erstens, sie laden hier Hunderttausende Wohnungslose nach Deutschland oder in die EU ein pro Jahr. Diese Leute brauchen Wohnraum. Diese Leute kriegen auf Steuerzahlerkosten Wohnraum gestellt. Und diese Leute haben Quadratmeteransprüche, sodass also dieser Wohnraum der heimischen Bevölkerung, dass diese Leute eben in direkte Konkurrenz mit den Bewohnern, mit den heimischen Bewohnern eintreten. Wenn also netto hier Leute dazu eingeladen werden und denen alles bezahlt wird, dann entsteht natürlich eine Knappheit. Zweitens ist aber, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, die Bundesregierung in Kombination mit der Europäischen Union, und zwar der Kommission, haben dazu geführt, dass das Bauen unsagbar teuer geworden ist. Wir haben mittlerweile Baukosten, die über 5.000 Euro pro Quadratmeter sind. Das ist gegenüber von vor 10 Jahren mehr als eine Verfünffachung. Gleichzeitig sind die Mieten nicht in dem Sinne angestiegen, sodass also die Renditen für mögliche Immobilieninvestoren zusammengebrochen sind. Es lohnt sich also nicht mehr. Drittens, die Bundesregierung macht überhaupt gar keinen Hehl daraus, dass sie ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Eigentum hat. In Berlin und sonst was hören wir von Enteignungen, hören wir von Mietpreisbremsen, hören wir von der ganzen Klaviatur des kommunistischen oder sozialistischen Apparates, der Wohlstand vernichtet, leistungsvernichtet und eben eigentumsfeindlich ist. Man macht also gar keinen Hehl daraus, dass man hier auf diesem Pfade weitergehen möchte. Wir kennen alle die ganzen Datenerhebungen, die eben bei denen man unter vorgehaltener Hand schon davon spricht, dass man hier Vermögensabgaben generieren möchte. Das heißt, wir haben hier eine Situation für Anleger, für Investoren, die katastrophaler eigentlich gar nicht sein kann. Warum sollen die dann in Deutschland investieren oder in Europa? Das macht man nicht. In Frankreich ist das Mietverhältnis noch viel schlimmer. Also in Frankreich eine Wohnung zu vermieten, ist eigentlich ein ökonomisches Selbstmordkommando. Und wer das also macht, ist eigentlich selbst schuld. Man macht es also nicht. Und in diesem und aus dieser Folge bauen wird eben auch nicht entsprechend gebaut. Aber was noch viel schlimmer ist, und das ist der fünfte Punkt, die Bürokratie ist so unfähig oder unwillig. Ich vermute mal, es ist eine Kombination aus Unfähigkeit und Böswilligkeit, dass Baugenehmigungen schlicht und einfach gar nicht genehmigt werden. An einem persönlichen Beispiel kann ich sagen, dass alleine die Umwidmung eines Unlandes in ein Gewerbegelände über 20 Jahre sich schon hinzieht und man immer noch nicht weiß, ob das Gelände denn überhaupt am Ende Gewerbegebiet sein wird. Die Politik will es, alle wollen es angeblich, aber die Bürokratie ist so böswillig oder unfähig, dass es hier über 20 Jahre Planungszeit braucht. Welcher Investor, außer sagen wir mal ein paar Naive, wie die mir Bekannten, machen denn 20 Jahre eine Projektfinanzierung mit, um irgendetwas zu finanzieren? Da ist das Projekt doch völlig unrentabel. Und international sieht man das eben auch. Intel und andere haben sich aus Deutschland zurückgezogen. Viele weitere werden es auch tun. Und wenn jetzt die Zinsen nachteiligen Notenbankpolitik gegen die Bundesbürger zu höheren Zinsen führen wird, dann wird dieses Geschäft komplett zum Erliegen kommen und dann werden wir Massenpleiten sehen. Das heißt, das wird den Wohnraum noch einmal dramatisch verkleinern. Und insofern ist alles, was ich gerade gesagt habe, nichts, was vom Markt kommt, sondern alles von der Politik, meines Erachtens sogar weitgehend böswillig, absichtlich verursacht.
Tja, die Politik will an unser Eingemachtes. Das ist ja nun nichts Neues an sich. Nicht nur die EU, auch die NATO will mehr Geld. 140 Milliarden für die Ukraine. Ja, verteilt auf 2 Jahre. Den Löwenanteil soll, wenig überraschend, wieder Deutschland übernehmen. Wird Berlin da mitspielen?
Ich glaube ja, denn wir haben hier einen ehemaligen BlackRock-Angestellten, der hier im Kanzleramt sitzt. Und der Hauptprofiteur dieser Kriegsausgaben ist eben BlackRock, sonst kaum jemand. Es ist aber schon relativ skandalös, dass wir überhaupt Geld dafür ausgeben, um uns als aktive Kriegspartei in einen Krieg reinzudrängeln. Meines Wissens, ich bin aber nicht richtig, ich bin kein Jurist, ist das nach dem Grundgesetz eigentlich nicht vorgesehen oder nach dem Strafrecht eigentlich auch nicht vorgesehen, dass wir uns an einem Angriffskrieg in irgendeiner Form beteiligen sollten oder dürften. Wenn die das trotzdem machen und diese Zahlen sprechen für sich, denn es ist ja mehr, als man bereit ist, für den gesamten Straßenbau in Deutschland auszugeben, dann zeigt das schon eine deutliche Sprache. Aber die USA und der Herr Trump hat nun mal eben die NATO als Vertriebsstruktur für amerikanische Rüstungsindustrie vorgesehen und will dort eben höhere Tribute von den Kolonien haben. Und wenn man sich dann freiwillig oder böswillig als Kolonie generiert, dann passiert eben das, was wir jetzt sehen, dass eben Kriegsausgaben ausgedehnt werden, sobald diese NATO eben nach mehr Geld schreit.
Ja, und das tun sie ja ziemlich häufig. Und 140 Milliarden Euro sind nun auch kein Pappenstiel, was man mal eben so aus der Portokasse hinlegt. Ja. Die deutsche Schuldenorgie soll mit zahlreichen neuen Steuern finanziert werden. So, es wird gesprochen von Alkoholsteuer, Zuckersteuer, aber auch von Finanztransaktionssteuer, Immobiliensteuer oder Vermögensteuer. Selbst eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Einführung für einer Pkw-Maut sind wieder im Gespräch auf dem Tisch. Werden sich die Deutschen das überhaupt alles gefallen lassen oder kommt jetzt mal Bewegung in die ganze Sache und gehen sie zu Hunderttausenden auf die Straßen? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich würde dazu mal vielleicht einleitend einen Satz sagen, wie der Herr Churchill die Deutschen eingeschätzt hat. Er sagte, die Deutschen hat man entweder unterm Stiefel oder an der Kehle. Die Bundesregierung tut alles mit relativ zweifelhaften Methoden, um die Leute unterm Stiefel zu halten. Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, Plünderungsfeldzüge werden überall durchgeführt, Hausdurchsuchungen werden relativ schnell nonchalant angeordnet und so weiter und so fort. Das heißt, noch sind die Leute offensichtlich unterm Stiefel. Aber wie der Herr Churchill das sagt, ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn eine kritische Menge an Bundesbürgern eben genug hat, dann hat man sie eben an der Gurgel. Und ich könnte mir vorstellen, also im Moment, glaube ich, ist der Zenit noch nicht überschritten, aber es könnte jederzeit sein. Dazu könnten auch externe Faktoren durchaus Auslöser sein. Aber man muss sich einfach mal die Größenordnung nur vergegenwärtigen. Wenn die Bundesregierung überhaupt gar kein Problem damit hat, 200 Milliarden zusätzlich Schulden zu machen, das heißt den Bundeshaushalt, Bund und Länder, den gesamten Etat, den sie hat, auf 1,2 Billionen hochzupushen, also mehr Geld als je in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik je ausgegeben worden ist, und behauptet, sie käme immer noch nicht hin, obwohl jeder seriöse Wissenschaftler behauptet oder nachvollziehbar erklären kann, dass die Bundesregierung bequem 20-30% von ihrem Budget durch Abschalten von Veruntreuung, Abschalten von Misswirtschaft, Abschalten von völlig unnötigen Ausgaben jederzeit reduzieren könnte, also 200-300 Milliarden bequem aus dem Haushalt freimachen könnte, um hier die mit dem Geld auszukommen, dann zeigt das schon, dass hier möglicherweise tatsächlich eine Böswilligkeit vorhanden ist. Das heißt, man will hier offensichtlich Vermögen abschöpfen und ins Ausland karren. Und dazu wurde einem grünen Politiker mal zugesprochen. Ich kann es nicht bestätigen, weil die Aussage nicht bestätigt worden ist, aber der soll gesagt haben, dass man den Deutschen das Geld wegnehmen soll. Wofür man es ausgibt, sei egal. Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Und nach diesem Motto kommt mir die gesamte Politik, die wir zurzeit haben, eben vor.
Also wir haben es gerade gehört, meine Damen und Herren. Deutschland verschuldet sich immer weiter. Und wir blicken jetzt an dieser Stelle aber auch mal über den Atlantik, denn auch die USA kämpfen ja mit massiven Schulden. Etwa 9 Billionen US-Dollar müssen die USA dieses Jahr umschulden. Das ist ja eine enorme Summe. Wird ihnen das überhaupt gelingen, beziehungsweise wie könnten sie das überhaupt schaffen?
Das ist fraglich, ob es ihnen gelingt. Sie könnten es schaffen, indem sie beispielsweise eine goldgedeckte Anleihe, da müssten sie sie aber schon mit 100% Gold unterlegen, emittieren, die dann eben nicht verzinst wird, weil sie ja eben Gold unterlegt ist. Dazu müsste allerdings der Goldpreis sich nochmal verzehnfachen. Das ist also problemlos möglich. Was weniger möglich ist, ist, dass das durch eine solide Haushaltsführung oder durch irgendein Wirtschaftswachstum stattfinden könnte, was uns immer eingeredet wird. Das ist meines Erachtens aussichtslos. Sondern was hier stattfindet, ist, die USA haben so viel Vertrauen in der Welt verspielt. Schon, das war allerdings, muss man fairerweise dazu sagen, die Biden-Regierung hauptsächlich, die das verursacht hat, dass eben die Welt diese Schulden nicht mehr haben möchte. Und wenn jetzt also die Welt, die ja sich diese gigantischen Mengen an US-Schulden aufgehäuft hat, um sie in ihren Notenbanken als Reserven zu halten, wenn die jetzt ihren Weg eben zurück in die USA finden und sie sind dabei, Japan ist möglicherweise der entscheidende Stein, der jetzt ins Rollen gekommen ist, dann wird diese Umschuldung nicht mehr möglich sein, sondern dann wird man möglicherweise eben zu Methoden greifen, die man in der Weimarer Zeit in Deutschland auch angewandt hat, nämlich, dass man die Druckerpresse anschmeißt. Und zwar koste es, was es wolle. Und das würde dann bedeuten, dass wir eben in eine brutale Verarmungsphase in den USA eintreten, denn erst steigen die Preise bei gleichen Realwerten. Diese Preissteigerung wird immer mehr US-Amerikaner oder auch andere dazu zwingen, zu sparen bei sich. Das heißt, sie können sich nicht mehr so viel real leisten, weil sie ihr Einkommen nicht in gleicher Geschwindigkeit anpassen können, nach oben anpassen können. Und damit führt es eben zu einer unglaublichen Verarmung. Das ist dann die Folge. Also wenn die USA, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einer der Streitigkeiten war, warum Herr Trump den Herrn Powell, der sich dagegen natürlich gewehrt hatte, so schnell wie möglich von dem Chairman Posten weghaben wollte. Dann muss man eben sehen, ob sie das noch schaffen, ob sie diese Anleihe noch platziert kriegen oder aber, ob es zu viel Widerstand in dem Bankensektor in den USA ist, weil die sich an dem Papierspiel eigentlich ganz bequem fühlen. Und dann würde es möglicherweise aber zu einem Schuldenkollaps kommen.
Also die Zukunftsaussichten für die US-Bürger sind jetzt auch alles andere als goldig oder rosig, wenn man das so sagen darf. Eine Ankündigung Donald Trumps am 4. Juli zu goldgedeckten US-Schuldpapieren, mit der ja einige spekuliert hatten, blieb aus. Besteht jetzt trotzdem noch die Möglichkeit, dass Gold bei der Bekämpfung der US-Schuldenkrise eine Rolle spielen könnte? Sie haben es ja gerade schon mal kurz angedeutet, Herr Dr. Hammer.
Es spielt nur dann eine Rolle, wenn der Preis signifikant steigt, also wenn wir mindestens eine Verzehnfachung nochmal des Preises haben. Weil unter dem macht das eigentlich gar keinen Sinn, denn die Beträge, die dann durch Gold in irgendeiner Form gedeckt werden könnten, entweder als Schulden oder wie auch immer, die sind einfach viel zu klein. Deswegen muss sich der Preis dann noch erhöhen. Aber das ist eigentlich das kleinste Problem, denn wir haben ja ohnehin am Goldmarkt ein Engpass. Das heißt, es gibt nicht ausreichend Angebot. Das Gold fließt zurzeit in Turbogeschwindigkeit nach Asien, insbesondere nach China. Der Westen wird sozusagen vom Gold leergesaugt, für diejenigen, die es eben bereit sind herzugeben, und mit Papierversprechen ersetzt. Das heißt, mit Versprechen ersetzt, die im Zweifel eben nicht gehalten werden. Jeder Unternehmer weiß das von seinen Lieferanten oder von seinen Kunden, die dann im Zweifel nicht bezahlen. Und insofern gehe ich davon aus, dass es noch möglich ist, aber die Zeit läuft natürlich weg. Und die beste Chance, der 4.7., ist eben verstrichen. Das wäre eigentlich die beste Gelegenheit gewesen, weil wir haben ja jetzt etwa 250 Jahre, dass die Amerikaner sich von den Briten eben da befreit, angeblich oder scheinbar befreit hatten. Und das wäre eben ein Anlass gewesen. Das ist jetzt verpasst.
Tja, die Chance ist verpasst. Sie haben es schon ganz richtig ausgedrückt. Kommen wir mal zum Edelmetall Silber. Hier scheint sich der Papiermarkt ja vollkommen vom physischen Markt abgekoppelt zu haben. So wird Ende Juli auf dem Papier knapp eine Jahresproduktion an Silber zum Verkauf angeboten werden. Gleichzeitig laufen bereits Wetten auf völlig irreale Rekordpreise für Silber für diesen Herbst bzw. Winter. Was passiert denn hier gerade?
Was hier passiert ist, dass einige Manipulatoren, die den Preis gerne herunterhaben möchten und offensichtlich staatliche Unterstützung haben, weil die Aufsichtsbehörden eben die Augen beide Augen verschließen, dass die mit Papierversprechen den Preis runterhalten und gleichzeitig physisches Material nach Asien und in die Industrie in einer Geschwindigkeit abwandern, die wir so noch nie gesehen haben. Das bedeutet, wir haben hier Verpflichtungen auf Banken oder Investorenseite oder bei Banken oder anderen Finanzinstituten haben wir Verpflichtungen, die eine Höhe erreichen, die durch physische Ware kaum noch gedeckt werden kann. Das bedeutet, dass diese Banken, die das eingehen, sehr stark insolvenzgefährdet werden. Wenn wir also eine Insolvenz bekommen, damit diese Banken sich eben auf, sagen wir mal, fast nicht ganz elegant oder nicht ganz legale oder nicht ganz ordentliche Weise, sagen wir es so, von ihren Verpflichtungen befreien, indem sie einfach den Weg in die Insolvenz wählen, dann bedeutet das auf der anderen Strecke, jemand sein Silber nicht bekommt, was er eigentlich glaubte, gekauft zu haben. Und insofern werden wir dort noch ganz, ganz große Betrügereien sehen. Ich kann also nur jedem raten, das Silber physisch zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen und diese ganzen Papierspielchen zu lassen. Denn das Geschäft ist hier, was Sie vollkommen richtig gesagt haben, es hat sich entkoppelt. Das ist nicht mehr kalkulierbar, das ist nicht mehr einschätzbar und ich würde es deswegen die Finger davon lassen.
Da haben wir auf jeden Fall jetzt eine fundierte Einschätzung vom Experten. Vielen lieben Dank. Also da werden sicherlich jetzt auch die Anleger nochmal umdenken müssen. Eine Frage sei zum Schluss noch gestattet. Robert Habeck, ehemaliger deutscher Wirtschaftsminister, heuert ja bei der milliardenschweren dänischen Investmentgesellschaft Urban Partners als Berater an. Miteigentümer von Urban Partners ist ja zufälligerweise der frühere Wärmepumpenhersteller Viessmann. Sollte man in dieses Unternehmen jetzt investieren, wenn ich da ein paar Euro über hätte? Wie würden Sie das sehen?
Nein, Fiesmann, nein. Erstens kann man da gar nicht investieren und zweitens, es riecht schon sehr stark nach einem Judaslohn, der jetzt ausbezahlt werden könnte. Denn Herr Habeck hat alles andere als ökonomische Sachkenntnisse. Also ihn da als Berater zu akquirieren, das kann eigentlich nicht mit ökonomischem Sachverstand begründet werden. Es kann eigentlich auch nicht mit politischen Einflussnahmen begründet werden, denn Herr Habeck scheint ja eben doch tiefer in auch diese Nord Stream Sprengung und so etwas involviert zu sein, als sich so mancher vorstellen kann. Und insofern ist es ja nicht ausgeschlossen, dass hier noch strafrechtliche Themen auf Herrn Habeck zukommen, für die dann natürlich auch in der Außenwirkung für einen Fiesmann oder für eine Gesellschaft, die hier eine Investmentgesellschaft, äußerst negativ werden könnte. Aber es riecht schon sehr, sehr stark hier nach und meines Erachtens hat das mit ökonomischer Sachkenntnis so beim besten Willen nichts zu tun. Er war möglicherweise ein besserer Kinderbuchautor, als er Wirtschaftsminister war. Und auch als Kinderbuchautor ist er also nicht überall bekannt.
Ich denke mal, da werden Sie viel Zustimmung haben jetzt auch für dieses Urteil von unseren Zuschauern. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Hamer von Veltier, für dieses wieder sehr aufschlussreiche Gespräch. Und ja, jetzt haben wir zumindest mal so einen Ausblick bekommen, wo die Reise hingeht. Und wir bleiben natürlich weiter hier bei Auf 1 für Sie am Thema dran.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.